Herzlich willkommen bei
«Tech du Mächtel»,
dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 243 mit mir, Philipp Rüegg, mit dem Luca Fontana.
Hallo.
Domagoj Belancic.
Yo.
Und dem Jan Johansen.
Moin.
Mal wieder dabei, direkt aus Hamburg und vorher aus Barcelona hätten wir auch aufnehmen können. Wäre das auch gegangen?
Da hätte ich mein Equipment nicht dabei gehabt. Da hätte ich das schöne Laptop-Mikrofon nehmen müssen. Das würde sich nicht so schön anhören.
Das wäre natürlich auch schön gewesen. Genau, weil der Jan und Michel und der Lorenz, sie sind am MWC in Barcelona gewesen. Darum über das reden wir heute sicher auch. Und dann reden wir auch noch über das Ende vom Digitec Playground, unserem E-Sport-Turnier. Im Big Screen reden wir über Mickey 17, über Daredevil Born Again und in der Spielecke über Split Fiction und Monster Hunter Wilds. Und Albert, wir fangen an mit den News.
News. News aus der Tech-Welt.
Jetzt muss man wieder schauen, dass man nicht zu viel Faxen macht, wenn wir da auch noch ein Video machen. Aber,
Jetzt sind wir auch noch auf YouTube
wieder. Nimm deine Katze weg vom Kopf, Luca, komm. Jetzt. Ja, genau, der MWC war es und ja, der Jan war dort und hat uns viele Sachen geschickt, die wir anschauen konnten. Viele Smartphones, viele Displays. Und genau, erzähl uns doch, was sind denn so die Trends, was sind die lustigsten, spannendsten Sachen, die ihr dort gesehen habt?
Ja, es gab also an neuen Smartphones gab es gar nicht so viel. Da sind die Hersteller, die großen Hersteller beim MWC inzwischen, die stellen da aus, machen aber eigene Events, so wie Samsung, die ja im Januar schon die S25-Serie vorgestellt haben. Die hatten jetzt zum MWC aber quasi die neue A-Serie, ihre Mittelklasse-Geräte gelauncht. Sind Smartphones, nicht spannend. Und wesentlich spannender ist es dann, sich in der Halle umzuschauen, was da ja bei kleineren Ständen rumsteht oder was man vielleicht für Konzepte entdeckt. Also sowohl Lenovo als auch die Display-Sparte von Samsung haben verschiedenste Arten gezeigt, wie man Displays falten kann, sowohl für Smartphones als auch für Notebooks. Doppelt falten und noch an der Seite herausziehen, aufrollen. Das war spannend. Und wenn man dann zu anderen Ständen gegangen ist, zum Beispiel vor allem chinesische Hersteller, ZTE ist mir da aufgefallen, oder auch Tecno, die hier keine Sau kennt, die in Afrika aber bei den Smartphones der Marktführer sind, die geben sich Mühe bei der Gestaltung von Rückseiten. So, also bei uns wird ja eher, gibt es schlichte Geräte, die sind mal silber, mal schwarz, vielleicht mal ein bisschen grün oder dezente Töne, sind aber auch meistens einfarbig. Und zumindest an den Messeständen zeigen die Hersteller, weiß nicht, knallorange, Muster drauf, Kokosfasern bei Tecno.
Kokosfasern.
Ja, das. Oh, damit probieren wir jetzt mal rum. Wir stellen hier was aus, zeigen das mal. Und bei ZTE, nee, bei Tecno war es zum Beispiel, die hatten ein Faltphone, also ein kleines Faltphone, ein Klappphone, so rum. Faltphone sind für mich die, die man auseinanderklappt und groß macht, und Faltphones sind die, die man zusammenfaltet, die kleinen. Da hatten sie eins, die war die untere Hälfte mit einer Rückseite versehen, wo so, ja, so eine Art Sternenhimmel drauf war, der aber animiert war und sich so ein bisschen bewegte und leuchtete. Und all solche Spielereien, wo es alles unklar ist, ob das jemals in fertige Geräte kommt, aber zumindest kann man sich da sowas mal angucken, und das ist dann ganz schön, weil nicht alles gleich aussieht.
Aber kleine Side Note: Die beste Smartphone-Rückseite von einer Zeit war immer noch zu OnePlus One gewesen.
Ja, Sandstone.
Sandstone, ja. Was sich wirklich so angefühlt hat wie Sandstone halt. Es war so geil gewesen, zum mir Hang haben. Und so grippy. Es ist wirklich, das Smartphone ist dir nicht aus der Hand gerutscht, und ich würde mir so wünschen, dass das wieder zurückkommt. Es ist so legendär gewesen.
Mal eins, wo keine Hülle braucht, hast du in dem Fall.
Ja, genau.
Ich wollte gerade sagen, es braucht, also eigentlich am Schluss haben wir alle eine Hülle drauf, egal wie ein Smartphone aussieht. Da müsstest du eigentlich Hülle-Designs.
Oder genau, noch besser, Hülle ins Sandstone.
Genau.
Hat OnePlus gemacht. Also OnePlus ist ja irgendwann davon weg, dass sie Sandstone bei den Smartphones direkt dran hatten, und dann hatten sie aber immer eine Sandstone-Hülle. Die ist aber auch so ein bisschen auch bei denen jetzt in der Versenkung verschwunden.
Schade.
So, und ansonsten noch spannend zu sehen war, dass sowohl Xiaomi als auch Realme sich Gedanken gemacht haben, wie man andere Objektive, Smartphone-Fotos besser machen kann. Da hatten sie zwei Konzepte, die so ein bisschen mich dran erinnerten. Das war, sowohl Sony hatte schon mal vor 2014 haben sie das vorgestellt, ein Adapter, ein Kameraadapter, wo man so eine Mischung aus Kamera, also Sensor und Objektiv außen ans Smartphone machen konnte. Das war damals über WLAN miteinander verbunden, Smartphone und Kamera. Und Motorola hatte sowas Ähnliches mal mit Hasselblad gemacht. Und ja, Xiaomi hat jetzt beim MWC ein kleines Kameramodul gehabt. Da war ein eigener Bildsensor drin, ein Objektiv, was magnetisch auf dem modifizierten Xiaomi 15 hinten drauf festgemacht hat. Hatte zwei Pins für die Stromversorgung und die Datenübertragung. Und da konnte man dann manuell die Blende zwischen 1,4 und 11 auswählen, konnte manuell fokussieren und hatte einfach auch einen größeren Bildsensor.
Die Brennweite war jetzt. Aber ist es nicht so, dass das Foto macht ja dann trotzdem das Smartphone selber? Also ich habe mich immer gefragt, bei denen.
Es verarbeitet das.
Ja.
Aber da ist ein eigener Sensor drin. Ein Four-Third-Sensor ist da drin in diesem Gehäuse. So, der einfach per Definition größer ist als das, was in den Smartphone-Sensoren so in der Regel drin ist.
Aber dann entsteht das Bild eigentlich schon in dem Fall in dem Modul drin und es liefert das Bild nur noch ans Handy.
Genau, aber trotzdem findet im Handy ja auch die Verarbeitung statt. Also alles, was da an Bildberechnung, an KI, an sonst was drüber läuft, das findet auf dem Handy statt.
Ah, aber so das Licht einfangen und das ganze
Zeug, genau.
Ist dann egal, was das Telefon für ein, was das für eine Megapixel-Kamera hat, ist dann irrelevant.
Genau.
Ah, okay.
So, und du hast natürlich, du kannst eine größere Linse haben, dadurch hast du mehr Lichteinfall, du hast da ja wirklich einen Blendenspielraum von 1,4 bis 11, bietet kein Smartphone. So vielleicht virtuell und es gibt ja, Huawei hat Smartphones, die haben eine mechanische Blende von, ich glaube, so 1,4 bis 4 maximal. Und das sind natürlich neue Spielräume, die man damit dann aufmachen kann. Und die Lösung von Xiaomi ist auch recht handlich. Die konnte man auch ausprobieren, damit konnte man rumspielen. Die von Realme, die konnte man sich nur angucken, wie die jemand vom Hersteller selber bedient hat und damit Fotos gemacht hat. Und deren Lösung ist, dass sie ihr normales Smartphone nehmen und dann Mount draufpacken für Leica oder ein Leica M-Mount. Und dann kannst du da die Objektive von Leica
anpacken. Also genau, bestehendes Mount-Modul, oder?
Genau, so, und das haben sie von außen auf ihr Smartphone geflanscht und dann genau über der Smartphone-Kamera positioniert, beziehungsweise da noch ein extra Sensor in dem Gerät mit eingebaut, wo dann das Licht von diesem durch dieses externe Objektiv drauf fällt. Und das macht das Ganze natürlich, oder die klassischen Spiegelreflexobjektive haben dann zwar eine schönere Bildqualität, sind aber natürlich viel, viel größer. Also,
aber dort macht, also, aber es funktioniert gleich. Also die Smartphone-Kamera macht dann auch nichts mehr.
Doch, da ist nur das Objektiv, was quasi vor die Smartphone-Kamera gehängt wird.
Aber das sollte ja dann eigentlich das schlechtere Ergebnis bringen, habe ich das Gefühl.
Ja,
ist zwar die bessere Objektiv.
Es ist nicht direkt die Smartphone-Kamera, aber in dem Smartphone haben die noch sozusagen einen extra Sensor eingebaut, der auch geschützt ist, der sozusagen kein eigenes Objektiv in dem Smartphone hat. So, aber du halt diese Linse davor setzen kannst.
Okay.
So,
das ist halt. Ich finde das mega spannend, würde mich mega wundern. Also eben, ich finde, es muss halt immer noch möglichst kompakt sein. Ich fände jetzt das von Xiaomi, also wie groß muss man sich das dort etwa vorstellen?
Also das von Xiaomi, das ist, da ist das Objektiv, das man daran steckt. Was ist denn das? Vielleicht ein bisschen größer als ein Golfball.
Okay.
Das sieht noch recht elegant aus, finde ich jetzt, wenn ich
genau, also das kannst du sagen, das steckst du auch mal kurz in die Jackentasche oder Hosentasche und nimmst das einfach mit, zusätzlich zum Smartphone. Und bei dem Teil von Realme, da brauchst du dann eine Objektivtasche, weil du die klassischen Spiegelreflexobjektive dann mit dir herumschleppst und dann hast du quasi ein großes Objektiv, wo du hinten das kleine Smartphone als Bildschirm dranhängst.
Es wäre halt einfach. Das Problem ist immer, dass es so. Xiaomi ist jetzt nicht ein Nischenhersteller, aber es macht es einfach irgendwie nicht. Samsung, Apple und Google, oder? Die machen das irgendwie nicht. Und das bedeutet für mich dann halt einfach, offenbar ist es halt gleich so nischig, dass es sich nicht lohnt. Aber gerade für die Ferien wäre es jetzt wirklich etwas, was ich würde mitnehmen, oder?
Also, es ist für den meisten Herstellern, für die meisten Leute ist ein normales Smartphone ja ausreichend. Die sind froh, sie haben ein kleines Gerät dabei, mit dem sie Fotos machen können. Und inzwischen ist es ja so, dass du vor allem bei den Top-Geräten jetzt zum Beispiel auch das Xiaomi 15 Ultra, was jetzt zum MWC auch neu dazugekommen ist, der China-Launch war 2 Tage vorher, aber es war jetzt wirklich zum MWC gab es dann halt im großen globalen Launch in Barcelona. Ich konnte das, hatte das schon vorab gekriegt, konnte das ein bisschen testen und damit rumprobieren. Und das kostet, ich weiß gar nicht, 1.600 Euro ungefähr oder auch Franken. Ist ein happiger Preis. Dafür hat man da Hauptkamera, Ultraweitwinkelkamera und zwei Telekameras drinne. Und die sind gut. Die machen schöne Bilder, die haben eine gute Bildqualität. Und du hast trotzdem nur ein Smartphone dabei, hast aber eine große Auswahl an verschiedenen Brennweiten, die alle eine gute Qualität haben. Und wenn du dann im Urlaub unterwegs bist, musst du keine großen Objektive mehr mit dir rumschleppen. Und das ist schön. Also die Motivation da, sich großes Kameragepäck einzupacken für einen privaten Urlaub, ist echt gering.
Es ist auch wieder etwas, ich müsste es ausprobieren, um zu wissen, ob ich es dann brauchen würde. Oder ob, weil der Unterschied muss genug gross sein, oder? Weil, wenn du einfach merkst, ja, okay, es geht auch mit dem Telefon.
Was kostet denn so ein Aufsatz?
Da haben die nichts zu gesagt. Okay. Also, wie gesagt, wir haben Prototyp, den könnt ihr hier am Stand ausprobieren. Wir sagen euch, was technisch drin ist, aber so entweder wissen sie es selber noch nicht, ob sie das irgendwann mal herausbringen wollen oder sie wollen es noch so ein bisschen nebulös halten, damit das
Nivolos.
Ganze
nebulös.
Damit das dann irgendwann nochmal den großen Aufschlag macht und die Leute denken, geil. So, und du brauchst natürlich ein modifiziert angepasstes Smartphone. Das heißt, wo der Magnetring hinten drauf ist, wo du sagen könntest, das könnte man ja auch im MagSafe machen. So, was ja theoretisch auch in der Android-Welt inzwischen funktionieren würde, so ein Magnetring und die für die Stromübertragung. Es macht nur niemand außer HMD, die das in einem Telefon bisher drin haben. Ansonsten gibt es das nur bei Apple. Und Xiaomi halt aber mit, wie heißen die? Die haben doch eine eigene Übertragungsstandard, der auf diesen zwei Pins, die dann noch mit bei sind, basiert. Und die brauchst du natürlich auch. Das heißt, du kannst es nicht mal eben noch einfach ein iPhone ranpappen.
Ich bin echt gespannt, ob das mal kommt. Ich könnte mir schon noch vorstellen, wenn es wirklich mal genug gut ist, Preising akzeptabel, dass das irgendwie so einen neuen solchen Trend auslöst. Könnte man schon noch vorstellen, weil Kameras sind schlussendlich immer noch sehr beliebt, oder?
Ich habe auch das Gefühl, es ist immer noch fast einer der Haupttreiber, warum man Smartphones kauft oder pusht oder was irgendwie so, das, soll ich sagen, es ist so die Technologie, die irgendwie im Moment ist ja das Problem, alles, wir haben ja glaube vor ein paar Wochen, haben wir doch mal im Podcast geredet, Smartphone-Verkäufe sind eher rückläufig, es ist ein bisschen so ein stagnierender Markt, alle Leute haben jetzt langsam Fang eins und so viel Verbesserung kannst du gar nicht von Jahr zu Jahr machen. Die Leute, statt wie vorher von Jahr zu Jahr ein neues Smartphone kaufen, behalten ihr es jetzt mal 3-4 Jahre. Und es braucht irgendwie wie etwas Neues, wo die Leute wieder ein bisschen kannst sagen, hey, look, da ein neues Gadget, neues Ding. Und Kamera ist in der Vergangenheit halt schon etwas gewesen, wo massivst Fortschritte einmal von Jahr zu Jahr zu Jahr gemacht hat, wo du gesagt hast, ich brauche gar keine Kamera mehr, nicht mal mehr im Urlaub muss ich unbedingt den Riesenknochen mitnehmen. Die Handys, die machen so gute Fotos, eigentlich mit dem komme ich auch schon mega gut aus. Das ist schon etwas, wo die Leute interessiert. Ich habe das Gefühl, jetzt da in dieser Runde irgendwie die Idee von dem aufsetzbaren Objektiv, wo vielleicht nochmal die Qualität der Fotos nochmal pusht, ist irgendwie, sind schon alle ein bisschen so, das ist eigentlich schon interessant. Also ich spüre nicht viel Widerstand.
Und ich es sind darum, zwei Sachen dazu. Einerseits hat Xiaomi ja seit 2022 eine Kooperation mit Leica. Das heißt, die arbeiten da bei Kamera und Objektiven, arbeiten zusammen, tauschen Know-how aus. Und das ist ja auch eine, Leica gibt es seit 100 Jahren oder seit über 100 Jahren. Und die verkaufen ihre teuren Kameras immer noch. Die haben eine Zielgruppe, die ist jetzt nicht super riesig, aber die werden gekauft. Und dass man da sozusagen diesen Leuten, die sich sowas kaufen, auch nochmal eine mobile Option anbietet, ist das eine. Und das andere ist, dass die Smartphone-Kameras echt gut geworden sind. So, und du hast dann Unterschiede. Also ich sage immer, die Hauptkameras, selbst bei günstigen Smartphones, liefern bei Tageslicht gute Fotos. So, dafür reichen die alle aus. Und du kriegst, wenn du mehr zahlst, dann kriegst du ein bisschen mehr, werden die Nachtfotos oder die Fotos bei Dunkelheit auch besser. Oder du kriegst mehr Objektive. Das heißt, es kommt eine Ultraweitwinkelkamera dazu, beziehungsweise auch die günstigen haben inzwischen zwei Kameras. So, für mehr Geld kriegst du noch eine Telekamera dazu oder teilweise sogar eine zweite Telekamera und dann hast du einfach mehr Optionen, was die Brennweite angeht. Was habe ich dann sozusagen neben der Bildqualität auch noch echt so, für welche Bilder will man machen, wo will man eine Bildgestaltung haben, dafür relevant ist. Und selbst das kommt jetzt inzwischen bei den günstigen Kameras an. Nothing hat jetzt zum MWC das Phone 3A vorgestellt, deren nächstes Mittelklasse-Gerät, das gibt es ab 300 Franken beziehungsweise 329 Euro und hat jetzt eine Telekamera mit drin. Und ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, mit das erste in dieser Preisklasse, die das bietet. Die neuen Mittelklasse-Geräte von Samsung, die auch in dem Preisbereich, beziehungsweise es sind ja drei Geräte von Samsung, die von günstiger bis teurer sind, die haben nur zwei Kameras, eine Hauptkamera und eine Ultraweitwinkelkamera. Und Nothing baut jetzt schon die Telekamera ein. Und das ist dann ein Schritt, wo man sagen kann, ey, das ist ein super Gerät, die Bildqualität ist völlig okay, also beziehungsweise gut. Und ja, kriegst dafür 300 Franken, 329 Euro in Deutschland, das ist ein bisschen teurer. Ein echt gutes Gerät mit guten Kameras und auch inzwischen der, ja, ein bisschen Auswahl bei der Brennweite.
Ja, also es geht sicher irgendetwas, ja. Hey, du hast uns ja noch etwas anderes erzählt, und zwar Solar-Sachen hast du recht viel beobachtet am MBC. Was gibt es dort Spannendes?
Ja, das waren so ein paar verschiedene Solar-Gadgets, mit denen verschiedene Hersteller arbeiten. Angefangen mit Lenovo, die Solarzellen hinten auf dem Notebook gepackt haben, wo jetzt nicht die Idee ist, dass man das komplett damit auflädt, aber Licht dazu bekommt und einfach die Akkulaufzeit verlängern kann von dem Notebook.
Ich finde das geil, ja, auf meiner Garmin-Uhr habe ich auch so Solarzellen drauf. Ich finde es immer sehr geil, wenn man auf einer Wanderung war und er kann nachschauen kann, wie viel das geladen hat. Ich so, ja, 1%. Ja, 1% mehr Akku, geil.
Yes.
Genau.
Gratis. Gratis genau. Strom.
Ja, da geht es dann nicht darum, dass das dass man es komplett auflädt, aber dass man einfach die Laufzeit verlängern
kann. Genau, ein bisschen länger, ja, voll.
Genau,
ja.
Und ich glaube, bei Garmin ist es ja auch, dass sie sagen, es hat eine normale Akkulaufzeit von einer Woche und mit dem Solar hält es dann auch mal
Wochen und zwei Stunden.
Genau. Du musst auch rausgehen mit deiner Multisport-Watch.
Ja, man muss so an die Sonne gehen, genau. Ja,
genau, dann gab es Infinix, auch ein chinesischer Hersteller, der wiederum genau wie Tecno in Afrika größer vertreten ist. Die haben ein Smartphone gezeigt und eine Hülle, wo Solarzellen hinten drauf sind. Auch da die Idee, die Laufzeit, die Akkulaufzeit von so einem Smartphone zu verlängern. Und Problem war nur, dass bei deren Demonstration das Ganze, das war drinne. Und sie haben dann versucht, mit einer Taschenlampe drauf zu leuchten. Das war aber noch zu wenig, um dass das wirklich funktioniert. So, das muss seinen Nutzen noch beweisen. Aber von der Idee her einfach, ja, ist das schon gut. Setzt natürlich immer voraus, dass die Geräte auch wirklich in der Sonne sind und ja, Sonne abkriegen. Das wäre was anderes bei EcoFlow, also so ein Hersteller von ja Powerbanks, Powerstations und sowas. Die haben einen großen Sonnenhut an ihrem Stand gehabt mit Solarfeldern, mit Solarzellen drinne.
Großartig.
Phil, machst du dich noch an das Game erinnern? Das Gameboy-Game, Boktai hat das geheissen. Mit Solarzellen in Cartridge drinnen.
Nein.
Wo du hast an die Sonne müssen gehen, um deine Energie aufladen im Game, das hast du weiterspielen können. Mir gefällt dir gefallen,
großartig. Wow.
Und dann gab es Anker, die hatten noch ihre Solarjacke dabei. Das ist ein Konzept von denen, damit sieht man so ein bisschen aus wie ein Jedi-Ritter mit der großen Kapuze, wenn man sich das umlegt. Die haben sie auf der CES schon gezeigt und da sind verschiedene flexible Solarmodule drauf. So, und die wollen diese Jacke gar nicht herstellen, sondern wollen zeigen, was mit dieser neuen, es ist eine neue Art von Solarzellen, was damit möglich ist und das potenziell auch an andere Hersteller verkaufen, für wo immer die das benutzen wollen. Anker selber bringt damit, im Sommer wollen die einen Sonnenschirm herausbringen. Wie man sich dann als Sonnenschirm
und speziell an denen ist, dass sie einfach flexibel sind im Vergleich zu normalen Solarzellen, oder wie?
Genau. Ja. Also es ist flexibel, das ist ein Sonnenschirm, den du dann noch zusammenklappen kannst, wegpacken kannst. Und wenn du ihn ausspannst und die Sonne drauf scheint, soll der bis zu 100 Watt generieren.
Ja.
Die Frage ist nach, was der kostet. Weil ein Sonnenschirm, weißt du, dann windet sie sicher weg, wenn sie irgendwie am Strand und zack, ist schon wieder alles im Arsch.
Ja, für mich wirkte das nicht wie der Sonnenschirm, den du mit an den Strand nimmst, sondern ja, den du auf der Terrasse zu Hause also, stehen ja, hast.
Im Garten.
Oder und so. Dann ist es schon wieder unsinnig, oder? Dann kann ich einfach Kabelrollen ausfahren. Ich finde aber.
Oder vielleicht packst du ihn mit in deinen Van, wenn du auf Reisen gehst. Da macht er dann wahrscheinlich noch mehr Sinn als zu Hause
aber,
auf der Terrasse.
Aber dort, da kannst du auch wieder dann einfach ein richtiges irgendwo auf dein Auto packen, oder? Also, ich finde, der Nutzen bei denen ist irgendwie nur vorhanden, wenn es wirklich. Wenn es einfach mega praktisch ist. Weißt du, keine Ahnung, wenn du möglicherweise wirklich, wenn du wandern gehst, aber dann kannst du irgendwie so, kannst du einen Rucksack pappen. Aber es muss einfach gehen. Also, weißt, es muss wirklich einen guten Preis haben, komfortabel sein. Und weil sonst kannst du ganz gut einen Powerbank mitnehmen. Oder? Also, es muss ja wirklich irgendeinen Vorteil haben gegenüber einem Powerbank, wo du halt am Abend auch aufladen kannst. Und ich meine, die sind ja mittlerweile 30.000 mAh und so. Ich weiß auch nicht, was so ein, weiß auch nicht, das A4-Blatt Solar-Ding, wie viel Energie das wird produzieren. Oder?
Ja. Es ist natürlich dieses, ich sag mal, diese flexiblen Solarsachen von Anker, die könnte man theoretisch auch an dem Rucksack außen anbringen. Und das war jetzt nicht auf dem MWC zu sehen, aber hörte ich da, dass Mercedes, wo du Autos sagtest, dass Mercedes wohl damit experimentiert mit Solarlacken. Autolack, dass du ein Auto lackieren kannst, und dann ist quasi das ganze Auto eine Solarzelle.
Geil.
Ja, das das ist natürlich für Elektroautos, das wäre natürlich großartig, oder? Ja, das gesagt, ja. Ja, genau, und dann noch das Letzte und Offensichtlichste, und nicht mehr wundern, was dort rausgekommen ist, aber ja, KI ist sicher omnipräsent gewesen.
Ja, alle haben KI, alle sind mit dabei. auf der anderen Seite war es aber langweilig, weil alle Hersteller oder fast alle Hersteller nutzen Gemini von Google, integrieren das in ihre Geräte und haben dann vielleicht noch ein, zwei Ergänzungen, die sie selber machen.
Und also ihr seid von Stand zu Stand und habt euch das gleiche KI-Konzept 20 Mal erklärt.
So ungefähr. Wir haben jetzt auch Gemini und das Besondere ist jetzt, dass Gemini jetzt auch Zugriff auf unsere Apps hat. Also Oppo erzählt, Gemini kann jetzt auch auf den Oppo-Kalender zugreifen, Honor erklärt, Gemini kann jetzt auch auf den Honor-Kalender zugreifen.
Mhm. Bahnbrechend.
So, ja, es war so ein bisschen, okay, was ist das Neue? Und ich bin ja selber auch mal so, ich probiere die KI-Sachen aus, ich gucke es mir an, es gibt ein paar Sachen, wo ich sage, oh, das funktioniert, das ist vielleicht hilfreich, das brauche ich nicht. Aber so der große Wurf ist es bisher immer noch nicht. Mhm. So, und da ist dann auch wirklich dieses, oder das Neueste ist ja jetzt ein bisschen diese sogenannten KI-Agents oder Agenten, genau, wo die Idee ist, man sagt dem Telefon was und das erledigt das Ganze. Mhm.
Und für das braucht er eben genau den Zugriff auf all die Apps auf dem Phone.
Genau das. So, und da ist, ne, wenn dann bei der Galaxy AI von Samsung ist es so, dass die jetzt mit dem S25 Zugriff auf die Samsung-Apps hat, auf Spotify und auf WhatsApp, auf nichts anderes. Das heißt, meine Arbeitstermine, die in Outlook sind,
ja.
Kennt die KI nicht, kann mir nicht weiterhelfen. Mhm. Kennt man nur meine Privattermine aus dem Google-Kalender. Und so, und das ist, ja, von der Vision her ist es so, dass, oder das, ja, die große Vision ist, es gibt eigentlich keine Apps mehr, es gibt die KI, die das alles, was die Apps machen, erledigen kann. So, und man redet mit ihr, sagt, wie es geht. Es gab einen kleinen Hersteller, dessen Namen ich gerade vergessen habe, und der hatte ein Smartphone, wo auch noch die Apps drauf sind. Er hat im oberen Bereich taucht aber quasi immer ein Avatar auf, dass man die KI sehen kann.
Ja,
so, und das macht sie nahbarer, das macht sie greifbarer, du kriegst direkt eine Reaktion, hast nicht nur eine Stimme, die mit dir redet, sondern du siehst auch was. Du hast ein bisschen Interaktion, und in die gleiche Kerbe schlug auch Lenovo. Die haben ja die Magic Bay, also quasi den magnetischen Anschluss hinten auf dem Deckel von mehreren Notebooks, wo man bisher so ein Ringlicht, eine Kamera, was ich anbringen konnte. Und da haben sie jetzt so als Konzept einen kleinen AI-Companion vorgestellt. Das ist ein kleines rundes Display. Und da taucht dann so ein Emoji-Gesicht auf. Und mit dem redest du. Du redest dann nicht nur stupide mit deinem Notebook, sondern du redest mit diesem Emoji-Gesicht. So, das hat Reaktionen. Das kann auch erkennen, wenn du, weiß nicht, mit deinen Fingern ein Herz formt und reagiert da drauf.
Und das macht den Mittelfinger zeigen, geht das so?
Das haben sie nicht demonstriert.
Schalte den PC ab.
Also du Gestik, aber ich kann noch nicht dein Gesicht lesen. Das wäre dann so next level creepy, wenn er dich anschaut. Ja. Du siehst heute so traurig aus.
So, und das sind Sachen, wo ich denke, die machen so eine KI nahbarer, sodass man eher geneigt ist, sie zu benutzen. Und ja, und trotzdem ist es so, dass ganz viel eine KI, die redet halt, arbeitet mit Wahrscheinlichkeiten. Und für bestimmte Sachen funktioniert das super. Und für manche Sachen ist es noch nicht so prall. Und da muss man schauen. Also es wird viel drüber geredet. Es ist wichtig im Marketing für die Hersteller. Die müssen jetzt auch irgendwie alle dabei sein und sagen, ja, wir haben auch KI. Teilweise sind es ja auch Sachen, wo man sagt, das gab es doch schon länger. Früher hieß es halt nicht KI. So, da waren es aber Algorithmen. Wenn ich mir jetzt angucke, was jetzt immer erzählt wird, was Gemini jetzt kann, dann denke ich mir, Moment, sind das nicht die Sachen, die vor 10 Jahren erzählt wurden, dass das der Google Assistant bald können soll? So, und das sind nicht nur die Hersteller, sondern die Deutsche Telekom, also selber als Mobilfunkprovider, hat auch ein eigenes AI-Phone als Konzept an ihrem Stand gehabt, wo es auch, ja, du hast nur eine Oberfläche, sind keine Apps drauf, sondern auch da redest du nur mit dem Telefon. Hey, und das macht das dann alles für dich.
Ich frage mich einmal schon, eben jetzt im Konsumerbereich, der ganze, wie man all dem AI-Trend nachsäckelt. Und ich meine, weißt du, wie lange kann man es machen, ohne dass man wirklich dann mal so konkret nützliche Sachen präsentiert? Man ist einfach immer so ein bisschen...
Das kann man lang.
Ja, aber da fragst du dich, oder? Weil irgendwann hast du das Gefühl, will es einfach niemand mehr hören, wenn du wieder kommst, ja, wir haben auch AI und findest so, ja, ich weiss, das steht irgendwie... Weißt du, irgendwann ist es einfach wirklich so ein Kleber, wo du einfach auf... Ein beliebiger, der auf jedem Produkt draufklebt, wenn du etwas Neues kaufst, wo du einfach irgendwie ignorierst, weil, ja, das gehört halt auch dazu.
Ja, aber, also weißt du, also AI gibt es jetzt schon seit, also wir reden schon AI, ich weiss noch, Huawei hat, glaube so im Marketing glaub, damit angefangen, das mega, mega stark einzusetzen. Also ich weiss noch, zu Huawei-Zeiten, wo der noch gross war, hat man schon von AI-Improvements und AI-Picture und AI hier und AI da und alle sind auf dem Zug. Und irgendwie haben dann die Leute mal irgendwann mal gecheckt, ja, jetzt ist alles AI, damals schon. Wann ist das gewesen? 2017, 18, oder? Ist schon mega lang her. Und jetzt ist halt mit den Large Language Models, oder mit den LLMs, ist einfach ein neuer Boost gekommen, weil jetzt die AIs wirklich recht menschlich daherkommen und tönen. Und das wird jetzt halt auch nochmal geritten. Und das wird immer, also sie werden ja auch immer besser, aber ich habe das Gefühl, so, da gibt es keine Grenzen. Also man wird das ewig und ewig weiterreiten. Und,
nein, aber ich habe das Gefühl, du musst ja, es muss ja dann einfach die Leute genug interessant sein und genug Nutzen haben. Sonst irgendwann ist, weißt du, du kannst ja nicht immer irgendwie etwas versprechen und dann, weil irgendwann ist nach ein paar Jahren merken dann die Leute schon, ja, okay, aber wirklich etwas geliefert haben wir jetzt nie. Oder?
Wahrscheinlich werden die KI-Sachen erfolgreich sein, die einfach im System sind, die man einfach benutzen kann, die da sind, die funktionieren, wo man nichts Besonderes für machen muss oder nichts Besonderes für starten muss. Und, oder wo man sich einfach angewöhnt, dass man ja mit dem Assistant. Ja, also Gemini hat den Google Assistant abgelöst, du kannst mit ihm reden und der macht dann Sachen für dich. Wenn das gut funktioniert, dann ist das da. Was anderes sind die generativen Sachen. So, da musst du ja selber aktiv werden, das musst du starten und dann musst du noch einen Prompt eingeben und sagen, mach mal dies, mach mal das. Das werden auch einige Leute machen, aber trotzdem ist das nicht unbedingt, was man im Alltag macht oder auch, was man im Alltag braucht. So im Alltag brauchst du irgendwie, ich will dahin, ich suche das, wie war das nochmal hiermit? So dass du kleine Aufgaben erledigt bekommst, dass du Informationen gesucht bekommst. Weiß nicht, ich hatte das letztes Mal, dass ich mich irgendwo unterhielt und sag mal, wir uns fragt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen CT und MRT? Das hat Gemini super gut erklärt.
Ja. Ich bin davon überzeugt, im Fall all das, was wir stellen uns vielleicht ein bisschen zu fest so vor, wir stellen uns Sprünge vor. Und ich glaube, das ist alles mega schleichend. All die Vorteile, all die Sachen, das ist mit dem AI-Picture und so genau gleich gewesen. Wir haben uns auch eher Sprünge vorgestellt und mittlerweile, was heute Kameras alles können, aus einem Bild, aus diesen Bildinformationen, aus diesen, eben, wir haben es jetzt vorhin ja gerade gehabt, mit den Linsensensoren und so weiter, eigentlich, was die Kameras eingebaut haben, ist ja eigentlich ein Witz. Aber was die Kamera alles aus diesen Informationen berechnen kann, was du am Schluss für ein Bild bekommst, ist ja der Wahnsinn eigentlich. Also es ist ja schon etwas gegangen, oder? Es ist schon nicht einfach nur ein leeres Versprechen gewesen, aber das ist jetzt ein schleichender Prozess. Und heute sehen die Bilder so aus und wir finden es nicht mal mehr krass, weil es ist einfach normal. Ich habe das Gefühl, auch mit diesen Large Language Models und all das Zeug, wir haben jetzt, ja, aber weißt du, es wird erst, wenn es mal das und das und das kann, ist es nützlich, ja. Und das wird auch kommen, aber es wird mega schleichend sein. Wir werden es wie gar nicht mehr. Irgendwann mal können die Apps das alles und wir haben es wie gar nicht mehr. Es ist dann, wenn sie es können, ist es gar nicht mehr so krass, weil man seit 5 Jahren davon gehört, dass es irgendwann
sie mal. Sie reden halt konstant davon und es wird immer so als Heilsbringer oder so als Wunder präsentiert, ja, und du hast immer das Gefühl,
Marketing,
so. Genau, oder? Genau, du hast einfach immer das Gefühl, es ist einfach immer das Gleiche. Und das ist ja schon so. Ich brauche es ja mittlerweile auch mehr als auch schon. Ja, gut, also komm, das ist.
Eine Sache noch, von wegen Trends, alle springen drauf und. Braucht es nicht. Ich musste an die 3D-Fernseher denken, die auch eine Zeit lang alle hatten, die wieder verschwunden sind. Ich war am Stand von Samsung Display, bezieht sich nicht auf Smartphones, aber da haben sie einen 3D-Bildschirm gezeigt, den man ohne Spezialbrille nutzen konnte. Und das ist der beste, den ich bisher je gesehen habe.
3D ohne Angenehm. Brille.
3D ohne Brille. Oh. Ein super klares 3D-Bild, fand ich. Also so besser als jedes andere 3D ohne Brille, was ich bisher gesehen habe. Total angenehm, könnte ich mir stundenlang angucken, ist so mein Gefühl gewesen.
Geil.
Und der Sensor erkennt, wenn du zu weit weg bist, vom Abstand her, oder seitlich aus dem Bereich rausgehst, und dann schaltet er automatisch auf 2D um. Und du hast nicht diesen Effekt, den du bei anderen 3D-Bildschirmen hast, wo du das händisch umschalten musst, und wenn du raus bist, dann sieht das einfach grottig aus. Und das also, war.
Du hast, wo Fernsehen schaut.
Ja, es war noch ein kleiner, das war mehr so Notebook-Größe.
Okay.
Aber das ist ja dann sozusagen der nächste Schritt, dass man sowas auch größer machen kann. Natürlich funktioniert es nur für eine Person, deswegen eher so diese Notebook-Anwendung. Aber das war so, dass ich dachte, hui, im 3D-Bereich kann ja doch noch was gehen.
Ja, da sieht ihr die Zukunft trotzdem nicht. Einfach weil das wird so teuer werden, wenn man es möchte, vernünftig brauchen. Und dann müssen sie wieder zuerst das Zeug produzieren. Das Problem wird wieder genau das gleiche sein wie damals, oder? Und ich meine, eine Zeit lang hat einfach die Filmstudios und so die Welle geritten, oder? Weil man wieder
das wäre mehr so für Gaming, wenn du auf deinem Notebook zocken willst.
Ja,
aber
3D, das hat es auch eine Zeit lang mal gegeben. Ja, wahrscheinlich wirklich ins Rollen kommen. Ja, also gut. Das war der MWC. Dann etwas, das aufgehört hat rollen, ist unser Digitec Playground, wo der letzte stattgefunden hat. Gell, Domi?
Ja, genau. Ich darf hier verkünden, dass der Digitec Playground für immer fertig ist. Der 13. Cup, den wir letztes Jahr veranstaltet haben mit Rainbow Six Siege, das war im September, war der letzte Cup in dieser Turnierserie. Wir haben uns entschieden, nach 6 Jahren mittlerweile ist der Playground Cup gegangen. Immer wieder, jedes Jahr haben wir 2 bis 3 Turniere gehabt. Jetzt haben wir uns entschieden, einen Schlussstrich zu ziehen. Und ja, es ist ab sofort gibt es keine neuen Cups mehr. Es wird auch keine neuen Sessions geben. Es waren so die Mini-Turniere, die wir dazwischen hatten. Ja, es ist vorerst das letzte Turnier gelaufen. Und an dieser Stelle nochmal merci, alle, die in den letzten 6 Jahren jemals mitgemacht haben bei uns. Für die es nicht kennt haben, was es die Leute gibt, die bei uns mit dem Podcast zuhören. Glaube ich aber eher nicht. Ich glaube, es sind die Hardcore-Leute, die hier zuhören. Aber trotzdem, das war unsere E-Sports-Cup-Serie, die wir hatten, wo unsere Community jedes Mal hat entscheiden konnte, welches Spiel als nächstes gespielt wird. Und dann hat es das Turnier dazu gegeben. Genau. Ja, merci vielmals für alle, die mitgemacht haben. Ich habe in einem Artikel, den ihr auf digitec.ch finden könnt, habe ich noch so einen Rückblick gemacht, was wir alles in den letzten 6 Jahren gespielt haben. Und es ist huere viel passiert. Mega viele verschiedene Spiele, die gespielt wurden. Am meisten Counter-Strike. Das ist 3-mal gewählt worden von diesen 13 Cups. Einmal als Counter-Strike 2 und 2-mal als Counter-Strike Global Offensive. Aber das hat so ein bisschen dominiert. Und ja, ich weiß nicht, Phil, du bist ja 2019 hat das angefangen. Du bist ja dabei gewesen, wo das so ein bisschen gestartet hat. Ich weiss, du hast dich wahrscheinlich nicht vorbereitet, du hast mir spontan eingefallen jetzt, aber hast du irgendwie noch so Anekdoten oder irgendwie, wie hat das Ganze angefangen?
Hey, ich überlege gerade, das ist mit dem MyE-Sport da von UPC. Ich glaube, die haben das mal irgendwie auch gefragt, ob wir das etwas machen. Ja. Und dann haben wir dann irgendwie gefunden, ja, könnten wir das Ganze eigentlich selber machen. Weil auch von intern hat es immer das Setting gegeben, die gefunden haben, kann man nicht eine riesige LAN-Party machen oder eben Turnier. Weil ja. Bei Digitec gibt es ja schon sehr viele Mitarbeitende, die auch so game-affin sind.
Du selber auch, ja, genau.
Ja. Mhm. Und die Chefs ja auch, sind ja aus der, kommen ja aus der Game-Ecke. Darum ist das irgendwie immer so ein bisschen offensichtlich gewesen. Und dann, ja, ich weiß auch nicht, irgendwann ist, hat man gefunden, ja, eben. Ich glaube, der Anschluss ist wirklich eher, dass wir mal eine Anfrage bekommen haben, ob wir so etwas machen wollen. Und dann haben wir gefunden, ja, das könnte man tatsächlich eigentlich auch selber machen. Und haben so am Anfang, glaube ich, auch, am Anfang haben wir, glaube ich, alles selber gemacht, bis wir dann mit Mindsanity zusammengearbeitet haben. Und, ja, eben genau die, haben dann die Leute abstimmen lassen und haben die Dynamics eben auch Games sind rausgenommen, sonst wäre vermutlich immer Counter-Strike gewählt.
Ja, ich glaube so. Ist einfach, es ist gut, dass das eigentlich mal aussortiert ist worden, dass so ein bisschen andere Games eine Chance haben.
Außer dort, wo es der Rainbow Six Siege Boost Boom gegeben hat, dort hätte das vermutlich wirklich gewonnen nebendran. Aber nein.
Ja, Rainbow Six Siege ist schon zweimal dran gekommen. Das ist im zweiten Cup und jetzt eben im letzten Cup, wo wir jemals veranstaltet haben, ist das zweimal dran gewesen.
Ja, das war lustig, ja. Irgendwie, eben, am Anfang hat es ja auch ein eigenes Digitec-Team gegeben mit Mitarbeitenden und wo wir da die Trikots gemacht haben und so. Ja, das war lustig. Also ich finde auch, es hat viele
gewisse. Du bist aber nicht in diesem Team gewesen, oder?
Nein, ich glaube, das ist CS. Genau, ich glaube, wir haben es auch überlegt. Wir haben gefunden, nein, wir sind viel zu schlecht. Da müssen wir es noch mehr spielen. Der Simon hat sicher das Gefühl gehabt, ja, da könnte ich sicher auch, wenn ich ein bisschen trainieren
würde. Absolut.
Bootcamp, er wäre wieder ein Wochenende verschwunden, hätte jeglichen Kontakt zur Unterwelt abgebrochen.
Und hätte trotzdem nicht einen Hit mutlich gehabt.
Genau so. Genau wie wir damals. Ist es auch zum Playground gewesen, wo wir mal Rocket League gegen Profis gespielt haben?
Genau.
Ja, das ist genau. Rocket League haben wir mal gegen Profis gespielt. Also dann bin ich noch nicht dabei gewesen. Und Counter-Strike haben wir auch mal gegen ein Profi-Team gespielt und haben auch ziemlich aufs Dach bekommen.
Ja.
Das ist beim Cup 12 gewesen. Das war schon recht peinlich gewesen.
Ich glaube, sogar wo sie Messer gehabt haben, weil dort haben wir vermutlich gewonnen, aber vermutlich nicht so null. Das war gut gewesen.
Ja, die noch eine Frage viel zum Playground Cup mit League of Legends. Haben wir ja so eine Cosplay-Wettbewerb veranstaltet.
Ah, das ist super.
Shitty Cosplay-Wettbewerb. Das war sehr lustig, als ich zurückgegangen und mir die Beiträge angeschaut habe. Und du, Simon, hat ja noch ein Video dazu gemacht, wo ihr selber eure shitty Cosplays gebaut habt. Wie gesagt, das könnt ihr alles nachlesen auf digitec.ch in diesem riesen Artikel, den ich zusammengestellt habe. Ja, das Video, das was ich mir angeschaut habe, und ich denke, ja, bin ich noch froh, bin ich dann noch nicht bei Digitec.
Das ist ja etwas zu sein. Ich weiss auch nicht, ja, wer auf die Idee gekommen ist. Vermutlich ist es unsere eigene gewesen. Ja, genau, wir haben da irgendwelche League of Legends Charakter rausgesucht, also ohne dass der andere gewusst hat. Also, dass der Simon und ich, wir nicht voneinander gewusst, wer das wir machen.
Ach so, okay.
Wir haben ja eh keine Ahnung von diesen Figuren. Die hast du einfach, du hast dir das Raster angeschaut von diesen, ich weiss auch nicht, 100, mehrere 100. Ich habe keine Ahnung, es gibt unendlich viel.
Es gibt viele.
Und haben wir einfach irgendwelche rausgesucht und dann die noch gebastelt. Also genau, in deinem Video haben wir es dann gebastelt. Es war echt noch lustig, aber es hat völlig bescheuert ausgesehen.
Unter anderem mit Rasierschaum und sonstige Utensilien, die genau. Da gestanden sind im Studio.
Das war trashig.
Genau, ja, genau. Auf jeden Fall, das wäre es vorerst mit dem Digitec Playground. Aber das heisst nicht, dass wir mit Gaming und E-Sports als Thema aufhören und so, dass wir weiter in einem Magazin viel dazu schreiben. Aber die Turnierserie als Sättige ist erstmal vorbei. Und eben, wenn ihr mehr wollt wissen und ein bisschen in Erinnerungen wollt schwelgen, dann könnt ihr das im Artikel nachlesen auf digitec.ch. Merci vielmals fürs Mitmachen und für die 13 Cups und zahlreichen Sessions. Ich weiß gar nicht, wie viele Sessions es gab, aber es hat ja noch mega viele so die Mini-Turnier dazwischen gegeben. Ja?
Ja. Hey, genau, dann noch eine kleine Ankündigung. Nächste Woche werden wir voraussichtlich über das Galaxus Internet reden mit sich Insights erzählen. Da haben wir jemanden, der das bei uns aufgelesen hat. Der Galaxus, Digitec Galaxus hat ja jetzt neu auch ein Internet für die Hei, ein Abo. Und da haben wir gefunden, können wir auch mal darüber reden, was da, wie das Ganze entstanden ist, was es da braucht, warum es ein, was auch nicht, über den Router oder so, dann sind vielleicht die meisten technischen Nerds, warum man nicht seinen eigenen kann nehmen und Zeugs und Sachen. Genau. Das machen wir dann nächste Woche. Und
da habe ich schon gleich eine Frage.
Du weißt schon eine.
Ja, ja, eine Frage zum Mitgeben. Wann kommt das nach Deutschland? Weil preislich ist das Angebot super.
Ah, ja, siehst du jetzt. Ja, gut, das können wir dann fragen. Können wir dann gerade überrumpeln.
Am ja, eben genau. Hast du das erwähnt? Der Andreas Kundert wird Gast sein.
Genau.
Und genau. Eben, falls ihr Fragen habt,
ja,
im Discord stellen, im Artikel zum Podcast oder wo immer das eine Kommentarfunktion
genau.
hat.
Könnt auch ein Mail machen, genau. podcast@digitec.ch. Genau. Könnt doch schreiben, wenn ihr Fragen habt und dann versuchen wir die vielleicht vorzuschicken oder sonst überrumpeln wir ihn einfach. Also kommt, dann gehen wir doch weiter in Big Screen. Play the Pack Tones.
Film und Serie auf dem Big Screen.
Mickey 17, hast du gesehen, Luca? Ich habe auch schon überlegt, den schauen am Montag. Soll ich?
Also, sagen wir es so, wenn du Lust hast auf eine richtig abgefahrene Sci-Fi-Satire hast, dann unbedingt. Mickey 17 ist der neue Film vom Bong Joon-ho, das ist der Regisseur, der auch schon Parasite gemacht hat.
Ach, hast du vergessen, genau.
Geil. Und der hat damit ja auch wirklich Hollywood überrumpelt und jenste Oscar eingeheimt für den Film, auch für sich selber, für die Regie. Vorher ist er nicht so bekannt gewesen, obwohl er Snowpiercer gemacht hat.
Das ist ja geil.
Das ist auch ein geiler, so ein underrated Film, oder? So, der damals noch mit dem Chris Evans in der Hauptrolle, also nicht die Serie. In der Hauptrolle da, bei Mickey 17, haben wir den Robert Pattinson, dazu kommen der Mark Ruffalo und Toni Collette und ein paar andere, aber das sind so die drei bekanntesten. Das ist ziemlich starkes Line-Up. Der Film, der läuft, wenn es mir recht ist, ab heute, Donnerstag, 6. März im Kino. Und um was geht es? So Grundidee, die ist wirklich mega geil, finde ich, mega abgefahren. Stell dir vor, du stirbst immer und immer wieder und jedes Mal wirst du, wenn nachdem du gestorben bist, von einer neuen, identischen Version von dir ersetzt. Das klingt jetzt zuerst mal ein bisschen nach einem Albtraum, ist aber für den Mickey Barnes, wo eben der Robert Pattinson spielt, vom Robert Pattinson gespielt wird, der Alltag. Er ist ein sogenannter Expandable, also ein Wegwerfmensch und er ist Teil von einer Weltraumkolonie auf dem Weg zu einem fernen, weit entfernten Planet im All. Und er übernimmt dort all die gefährlichen Jobs, die sonst niemand machen will. All die Jobs, wo man wahrscheinlich dabei stirbt. Weil eben, wenn er stirbt, dann wird er einfach neu ausgedruckt, wortwörtlich ausgedruckt, in einem riesigen 3D-Drucker aus Biomüll und verbrannten Exkrementen. wird ein neuer Mickey zusammengebaut. Und das wirklich, das tönt genau, das ist genauso grotesk, wie es tönt. Das Problem ist aber, dass eines Tages aus Versehen plötzlich zwei Mickeys gleichzeitig existiert. Einer zu viel, natürlich. Und besonders der Kenneth Marshall, das ist der Anführer von dieser Kolonie. Das ist so ein richtiger Trump. Er wird von Mark Ruffalo gespielt und er spielt den Anführer so ein bisschen, was, wenn der Trump nicht Präsident, sondern Anführer von der Scientology wurde. Das ist so wirklich so ein Politiker mit religiösem Eifer. Und auch das ist genauso grotesk, wie es tönt. Ja, und er will natürlich nicht, dass das System hinterfragt wird und einer von diesen beiden Mickeys, der macht genau das. Und wie gesagt...
aber gibt es nur den Mickey, der sozusagen immer geklont wird, oder gibt es noch andere?
Dort gibt es nur den Mickey.
Okay.
Das ist der Mickey. Das Coole ist eben, die Idee dahinter ist, Klonen, wir sind in einer Zukunft, wo Klonen möglich ist, aber noch ein bisschen in einer Zeit voraus ist. Es gibt noch viele ethische Debatten und Diskussionen darüber und man hat gesagt, auf der Erde verbieten wir es, aber im All oder allenfalls, falls du das auf deine Weltraumkolonie willst, mitnehmen willst, dann dort kannst du es machen, aber auf der Erde selber ist es richtig verboten. Darum ist das so ein geiles Konzept auch. Ja, die erste Hälfte vom Film, von Mickey 17, finde ich mega, mega, mega stark. Der Bong Joon-ho, der macht einfach das, was er am besten kann. Er mischt Sci-Fi mit Gesellschaftskritik, trockenem Humor und absurden Bildern, oder? Besonders die Frage nach der Identität und die Individualität zieht sich mega durch den ganzen Film durch, weil, ja, eben was, wenn du unendlich oft ersetzt werden kannst, bist du dann überhaupt noch du selber? Jede Version von Mickey, die ausgedruckt wird, wird immer quasi mit einem Backup-Gedächtnis wieder aufgefrischt und das Gedächtnis wird einmal pro Woche einfach Backup gemacht. Das ist geil. Also er erinnert sich immer ungefähr, was der aktuelle Stand ist von den Dingen. Aber es ist halt jedes Mal wieder ein Klon. Es ist, was, in Mickey 17 ist fängt die 17. Version von ihm selber. Was ist er? Ist er überhaupt noch der Mickey? Oder was ist, wenn er die Kopie von der Kopie von der Kopie von der Kopie ist? Oder? Das ist mega, mega spannend. Und Robert Pattinson, der spielt wirklich wahnsinnig genial. Er ist mittlerweile weit, also wirklich nicht mehr der Typ von Twilight bei mir. Er ist ein wahnsinnig guter Schauspieler geworden. Und er bringt wirklich die Mischung auch ein bisschen aus Resignation und Fatalismus mit trockenem Humor über. Also der Mickey 17 vom Charakter her, er nimmt das alles sehr stoisch einfach hin, dass er jetzt ein Expendable ist. Es gibt eine mega gute Szene, gerade am Anfang vom Film, wo er in einer Eisspalte runterfällt, 10 Meter tief und dann auf dem fremden Planet und dann rappelt er sich so halb auf mit zerschmettertem Körper und eigentlich, ja gut, jetzt werde ich halt erfrieren da. Und dann ist er gemerkt, aber ich bin in einer Höhle voller Monster gelandet. Also so Schnecken, grusige Schnecken, schabenmäßige Monster. Und dann ist wirklich so, ja gut, ich nehme mal an, von einem Monster gefressen zu werden, ist immer noch besser als stundenlang in der Kälte zu erfrieren. Dann kommt das Monster auf ihn zu und das Letzte, was er da sagt, ist, oder vielleicht auch nicht. Das
ist so gut. Grossartig.
Ja, das ist die erste Hälfte. Es hat ein bisschen Haken. Ich finde, in der zweiten Hälfte verliert sich der Film ein bisschen so in seinem eigenen Chaos, was anfangs eher ein bisschen so subtil und clever ist, wie plötzlich laut und überdreht, vor allem eben der Mark Ruffalo, entwickelt sich ein bisschen so zu einem wahnsinnigen Sektenführer. Und seine Frau im Film, gespielt von der Toni Collette, die ist plötzlich besessen von Alien-Delikatessen und Soße und es wirkt wirklich alles ein bisschen wie aus einem anderen Film. Das heisst nicht, dass der Film schlecht ist und vor allem der Bong Joon-ho, der macht das ja auch gern. Das hat er ja schon bei Parasite gemacht. Das fängt alles eher so smal an und irgendwann mal wird es völlig überdreht. Und ich finde, bei Parasite hat das aber einfach noch viel besser funktioniert. Bei Mickey 17 artet es ein bisschen aus, aber
nicht mehr so fokussiert wie die erste Hälfte.
Ja, genau. Also, es ist wirklich, also man merkt es also von der Tonalität. Man hat fast das Gefühl, es hat ein bisschen einen neuen Film angefangen. Am Schluss fängt er sich dann aber auch wieder. Und insgesamt, also der Gesamteindruck ist für mich immer noch wahnsinnig, wahnsinnig gut. Ich hätte jetzt gesagt, aber für 5 Sterne, so alle Parasite langen es nicht. Ich habe einen 4 von 5 Sternen gegeben. Ich finde es immer noch ein wirklich geiler Film.
Klingt mega unterhaltsam.
Unterhaltsam, ja. Sau gut gespielt.
Und ich würde noch gerne schauen, aber ich Angst, dass ich eine existenzielle Krise hätte, nachdem dass wir so viele Gedanken machen zu was bin ich eigentlich und was bedeutet es.
Es erinnert mich auch ein bisschen an The Alters, ein Game, wo rauskommt, wo auch irgendwie jemand sich in mehrere, ich glaube 8 Persönlichkeiten, also auch wie ein Klon, aber die haben wirklich auch alle eigene Persönlichkeiten, wie ein Teil von der Persönlichkeit. Aber auch auf so einem Planeten, wo man jemanden muss überleben muss.
Die müssen dann zusammen das Raumschiff aufbauen und so. Die heißen übrigens Jan. Alle heißen Jan. Ja.
Kevin wäre besser gewesen. Schön.
Okay. Ich musste bei, sozusagen, immer wieder bei dem musste ich an den Murmeltiertag denken. Ja. Kein Klon in dem Sinne gibt, man weiß nicht, was da passiert, aber war auch immer wieder.
Das wäre auch lustig, wenn es einfach irgendwie 50 Bill Murrays gibt. Obwohl, so wie der das erzählt hätte, gäbe es vermutlich 1000. genau, auch wieder auferstanden ist der Daredevil, Born Again. Serie geht, also 3 Staffeln hat es okay. Und jetzt kommt noch eine 4.
Ja, so, man kann sich ein bisschen wie einen Soft-Reboot vorstellen. Auf Netflix damals, also das ist eigentlich auch von Marvel produziert worden, aber halt für Netflix und nicht im Hintergrund für Disney. Und dort hat es 3 Staffeln gegeben, plus diverse Spin-Offs. Defenders hat es gegeben, The Punisher hat es als Spin-Off gegeben. Und das ist alles wirklich so damals ein bisschen so ein Hybrid-Vehikel gewesen. Es ist zwar innerhalb vom MCU, ja, aber weil es ja nicht weil's auf Netflix ist und nicht auf Disney, dürfte es gleich wie keine Referenz nehmen. Also es ist wie so, es existiert, es muss wie innerhalb vom MCU können existieren, aber offiziell existiert es nicht. Innerhalb vom ganz komisches Hybrid-Ding. Mittlerweile gehört ja eh alles Disney und mit Daredevil Born Again hat man, darum heisst es Born Again und nicht einfach Daredevil Season 4, sondern es ist wie ein Soft-Reboot. Alles, was vorher passiert ist, gilt. Das ist alles jetzt Kanon, aber man macht jetzt einfach nicht Daredevil Season 4, sondern man fängt es wie von neu, also Soft Reboot halt an. Daredevil Born Again nach 7 Jahren Pause zurück auf Disney Plus und was haben wir gesagt? Besetzung ist immer noch die gleiche. Charlie Cox, der kehrt zurück eben als Anwalt und hält Matthew Murdock, Daredevil, und Vincent D'Onofrio, der spielt auch wieder den Wilson Fisk, den Kingpin, und eben das mal nicht nur aus dem Schatten raus. Und zwar will New York statt vor einem Neuanfang, oder es soll ein bisschen so aussehen, der Wilson Fisk, der will Bürgermeister werden und nicht mehr einfach der kriminelle Strippenzieher sein, der Kingpin of Crime, sondern ein Mann vom Volk, der perfekte Supermann. Aber wer den Fisk kennt, der weiß, der ist ganz anders.
Hey, das ist nicht seine wahre Natur. Wie hat es 3 aufgehört? Ich weiß es gar nicht mehr. Was sind die wichtigsten Sachen gewesen?
Das 3 hat eigentlich damit aufgehört, dass hat ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen so Abschluss. Der Daredevil hat den Wilson Fisk, den Kingpin, am Schluss besiegt.
Yeah.
Seine Kollegin Karen Page hat eigentlich mehr dafür plädiert, dass sie ihn sogar umbringt, weil er einfach zu gefährlich ist. Sein Kollege, sein bester Kollege, der Nelson, der Foggy Nelson, oder Nelson, Foggy Nelson, glaube ich, heisst er. Der hat aber immer gesagt, nein, das ist nicht der richtige Weg. Der richtige Weg ist, sich als Gesetz zu halten, und du kannst nicht einfach da Selbstjustiz berüben und zum Richter und Henker werden. Und am Schluss hat dann der Daredevil sich dazu entschieden, den Wilson Fisk eben nicht zu umbringen. Der ist dann ins Gefängnis gekommen, und der Daredevil, der Nelson und Peggy haben dann ihre eigene Anwaltskanzlei gegründet. Das ist, denke ich, so der Abschluss von der Season 3 gewesen. Dann jetzt mit den Disney-Shows, aber da ist noch Echo gekommen, da ist noch Hawkeye gekommen, da sind noch ein paar Sachen dort passiert. Man muss das aber jetzt nicht unbedingt gesehen haben, um bei Daredevil Born Again rauszukommen. Was man muss wissen, wird erwähnt oder wird gesagt, man kommt auch ohne Vorwissen von Echo oder Hawkeye gut in die Serie. Natürlich, Season 1 bis 3 von Netflix, ich nehme mal an, wenn du die noch gesehen hast, dann hast du jetzt auch einen grossen Bock überhaupt, zum Daredevil Born Again zu schauen, aber selbst dann, es braucht es nicht unbedingt. Das ist wirklich ein bisschen so ein fresh Start, dass Kingpin ist der Böse, der Daredevil ist der Lieb, der Kingpin will Bürgermeister werden, und wenn es irgendwie Infos bräuchte, wo irgendetwas noch erklären würde, wird, dass ich das Serie will. Kein Problem. Der Matt Murdock hingegen, der eben, wo früher der Daredevil war, im Born Again, am Anfang hat er die Maske mittlerweile angelegt. Er glaubt, dass er als Anwalt mehr Gerechtigkeit erreichen kann als mit seinen Füßen. Die Frage ist aber, wie lange funktioniert das? Vor allem, wenn der Kingpin wieder zurück ist aus dem Gefängnis und plötzlich Bürgermeister wird. Und ich sag's mal so, wenn du Zweifel gehabt hast, ob Disney Daredevil würde weichspülen oder zu brav machen, die sind nach spätestens 3 Minuten weg, oder vielleicht sogar noch schneller, die Serie startet wirklich mit einer wahnsinnigen, richtig geil intensive Montage, wieder so wie bei Netflix damals, die Hallway-Scenes gefühlt, ohne Schnitt, Kamera bleibt näher an den Figuren, die Action, die ist roh, brutal, schmerzhaft, es gibt keine Hochglanzchoreografie, keine weichgespülte Kämpfe, es ist blutig, Knochen brechen, es ist richtig hart zum Anschauen. Es ist wirklich wie Daredevil damals auf Netflix war. Und das ist wirklich richtig geil gemacht. Etwas anderes, was ich auch sehr geil gemacht finde, ist, oder was ich einen wahnsinnigen Pluspunkt finde, ist, die Serie hat 9 Folgen und alle, außer der eine, sind alle Folgen zwischen 50 und 60 Minuten lang. Und das ist eine riesige News, weil bei Disney Plus Serie, sei es Marvel oder Star Wars, ist immer wirklich ein Pain in the Ass, ist, dass jede Folge 20 Minuten dauert, mit 10 Minuten Vor- und Abspann. Und wenn du eine Folge pro Woche hast, wo irgendwie 20 Minuten dauert, es fühlt sich alles immer an wie ein 2-Stunden-Film, wo man vielleicht auf 3 oder 4 Aha. Stunden gestreckt hat, mit halb so viel Budget. Und das hat sich nie befriedigend angefühlt, diese Serie. Und Daredevil Born Again macht den Fehler.
Jetzt hast du ein bisschen Substanz pro Episode.
Ja, genau. Jetzt hast du ein bisschen Substanz. Jetzt werden Charaktere nicht nur einfach präsentiert, sondern auch erzählt. Und das tut die Serie wirklich gut. Im Mittelteil, man muss wissen, die Serie hat ein bisschen Vorproduktionshüll-Syndrom gehabt. Sprich, die Serie wäre eigentlich fertig gewesen. Dann ist der grosse Autorenstreik gekommen. Dann ist zuerst mal alles ein bisschen flachgelegt gewesen. Dann haben die Macher von der, oder dann hat der Kevin Feige, Marvel, hat sich die Serie angeschaut und gesagt, ja, das ist nicht so. Das ist irgendwie alles zu weich gespielt. Das ist nicht Daredevil wie damals auf Netflix. Dann hat man die Showrunner gekündigt, 80% vom gedrehten Material angeblich gekübelt und gesagt, das wollen wir nicht mehr. Wir fangen von neuem an. Und hat dann die Showrunner von Loki und von Punisher zurückgeholt. Also Punisher von der Netflix-Serie. Ich glaube sogar ein Autor von der Netflix-Serie. Man hat dann eigentlich die alten Leute wieder zurückgeholt und gesagt, so, macht jetzt nochmal von vorne und das mal richtig. Und das hat man dann gemacht und das ist die Version, die man heute sieht. Und das merkt man auch, nur im Mittelteil hat es eine Folge, wo ich mir 100%ig sicher bin, die muss noch aus dem alten...
Die ist übrig geblieben.
Die ist noch übrig geblieben, weil die fühlt sich genauso an. Und das ist eben die eine Folge, die nicht eine Stunde geht, sondern die eine Folge, die eine halbe Stunde geht. Und die fühlt sich genau nach dem weichgespülten Disney Plus Shit an, wo auch tonal überhaupt nicht, die ist halb lustig, halb witzig und wie ein riesen Fremdkörper innerhalb von dieser Serie. Das ist die einzige Folge, wo ich sagen musste, was habe ich jetzt gerade geschaut? Was soll das? Und so. Und naja, ich glaube,
Aber sonst findest du, es ist so visuell und von, so vom Stil her und vom Vibe, einfach wie die alten, oder wie?
sehr, sehr ähnlich, jedenfalls. Ich würde sagen, wenn du die alten Netflix-Serien schaust, visuell fühlen sie sich ja fast schon ein bisschen wie ein David Fincher-Film.
Sehr düster, immer.
Sehr, sehr düster und so ein bisschen so warm um Sepia. Und ich sage mal, bei der Disney Plus-Version ist es eher ein bisschen kalt, das Bild. Ein paar komische Entscheidungen, was das Licht, die Belichtung betrifft, so komisches, hartes Licht von hinten die ganze Zeit. Aber insgesamt immer noch sehr düster und vor allem, also die Action ist ein Kompromiss. Also die letzten ein, zwei Folgen habe ich selten so viel Blut gesehen. Also sogar bei Daredevil, bei Deadpool sehe ich fast weniger Blut. Das ist, aber ich wollte es nicht spoilern, hey, aber das ist einfach recht die, abgegangen. Also das ist,
aber die alten Staffeln sind doch auch schon so ein bisschen so eine komische Mischung gewesen, weil die haben ja auch, die haben angefangen, wenn ich jetzt der Meinung, du kannst mich korrigieren, wo möglicherweise Disney auch Marvel noch gar nicht gekauft hat, weil das einfach als, eben als Marvel für Netflix und noch, ich habe das Gefühl, irgendwann hat das gewechselt mit drin irgendwie, oder die dritte
Staffel? Also ich habe das Gefühl, Daredevil, also Disney hat ja Marvel gekauft, wann ist das gewesen? 2008, 10, irgendwo dort umeinander. Und Netflix-Serie ist ja erst viel später gekommen. Also es ist ja, schon von Anfang an Teil von Disney gewesen, aber es ist halt einfach, es hat noch kein Disney Plus gesagt, kein Disney Television gesehen, sie haben halt Serien für Netflix produziert und die haben sich das können leisten, ein bisschen krasser zu sein. Ich glaube, was du meinst und wo ich mit dir auch einverstanden bin, ist, sie haben wie ein bisschen so ein Netflix Cinematic Universe wollen machen. Sie hatten Daredevil gehabt, dann ist Jessica Jones gekommen, yeah, Luke genau. Cage, Iron Fist, wie heißt Iron yeah, Fist gehabt. Glaub, gehabt. Ja. Die sind eher auch ein bisschen teils ein bisschen weichgespülter gewesen, vielleicht, teils auch nicht. Jessica Jones, weiß ich, ist auch noch recht brutal gewesen, yeah. Die anderen ein bisschen weniger. Und dann ist ja mit Defenders ist ja der Crossover gekommen von all denen, die auch ein bisschen so wie Avengers sein sollen, einfach mit den TV-Figuren. Und das ist dort, glaube ich, wirklich auch ein bisschen, wenn ich mich richtig erinnere, auch ein bisschen weichgespült. Sind auch ein bisschen, dort hat es dann langsam auch bei den Ratings ein bisschen von runtergegangen. Die Leute haben es nicht mehr ganz so geil gefunden. Und erst nach Defenders ist die dritte Season von Daredevil gekommen und die ist dann wieder richtig geil. Das war wieder ein richtig geiler Banger, der bei den Leuten auch gut angekommen ist. Aber dann ist die Serie fertig gewesen, dann ist Disney Plus gekommen und dann haben sie gesagt so, wir nehmen jetzt alles zu uns, wir wollen jetzt nicht mehr für Netflix produzieren, wir wollen jetzt für Disney Plus produzieren. Und dann ist so 2017, 2018, das ist dort, wo dann so der Bruch gekommen ist.
Ja. Habt ihr sie gesehen, Domi und Jan?
Nee. Nein. dann bin ich aus dem Marvel-Titel rausgewesen. Ja. Also ich bin lang schon weg.
Ich habe es irgendwie ich habe gar nicht Bock gehabt. Ich glaube, einfach Kollegen haben immer so davon geschwärmt und habe es irgendwie auch geschaut. Ich habe es schon noch gut gefunden, aber es hat mich jetzt nicht irgendwie, es ist jetzt eben für mich auch nicht so zwingend, dass ich das muss wieder weiterschauen muss.
Ich glaube okay auch nicht,
was fertig war.
Ich glaube auch nicht, dass Daredevil Born Again irgendwie Leute wird jetzt überzeugen, dass das geil ist, was es vorher nicht geil gefunden hat. Also ich habe das Gefühl, die Serie ist gemacht von Fans von der Netflix-Serie, für Fans von der Netflix-Serie, aber es wird jetzt nicht. Was habe ich dir gegeben? Wir haben ja noch gestern darüber diskutiert. Am Schluss habe ich ja 3 von 5 Sternen gegeben. Das klingt jetzt ein bisschen nach wenig, weil es ist ich schreibe irgendwie eine von der besten Marvel-Serien seit Jahren, Fragezeichen, gebe 3 von 5 Sternen. Ja, schaut euch die Marvel-Serie an von den letzten Jahren. Es gibt für mich Loki, habe ich mega gut gefunden. Ich habe Moon Knight recht geil gefunden, bis ein bisschen am Ende. Es sind viele 2 bis 3 Sterne-Serien im Marvel-TV-Universe. Es gibt gar nicht wirklich die 4-Sterne-Serie drum. Ja, mit 3 von 5 Sternen gehörst du schon recht.
3 von 5 ist gut.
Also und damit wollte ich nicht sagen, es sind alle scheisse und alle, aber es sind auch alle nicht wirklich mega gut. Und Daredevil Born Again habe ich als Fan von der Netflix-Serie mega cool gefunden, aber wenn ich es jetzt vergleiche mit anderen TV-Serien, die ich schaue, ist es jetzt auch nicht overwhelmingly gut und steht, sticht alles hinaus. Also es ist für mich eine solide 3 von 5. Nicht eine abwertende 3 von 5. Aber es ist nicht 4 von 5. Es ist nicht 5. Es ist eine solide 3 von 5.
Also es ist jetzt nichts, was jedem würde empfehlen, wo er unbedingt muss schauen muss, wenn er nichts mit Marvel zu tun hat oder so. Es ist halt einfach, oder? Wenn du drin bist, dann ist es gut. Und
genau.
Also gut, schau, ich habe etwas 5 von 5. Darum gehen wir rüber in die Spielecke.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in der Spielecke.
Ja, und zwar Split Fiction, ein neues Koop-Game, wirklich Koop. Man kann es exklusiv Koop spielen, man kann es nicht alleine spielen, außer du kannst irgendwie 2 Controller gleichzeitig bedienen. Garantiert wird irgendeiner das so gamen, mit Fußpedal und so vielleicht.
Ja, genau.
Es gibt sicher so einen Speedrun. aber alle anderen werden das zweite spielen. Und es ist das neueste Spiel von Haze Light, obwohl ich habe gesehen, die sind ja früher gar nicht gleich geheissen. Das war ja wohl ein anderes Studio. Die haben eben mit Brothers, A Tale of Two Sons, das eigentlich aussieht wie ein Koop-Spiel, aber du spielst zwei Brüder, spielst aber alleine. Dann ist A Way Out gekommen, wo so ein Gangster-Duo gespielt hast. Und das habe ich eben auch schon mit dem Kollegen gespielt, wo ich dann das Game auch durchgeführt
habe. Das ist schon wieder gut gewesen. Gefängnisausbruch und es ist so gut
gewesen. Es ist eigentlich genau so ein, wie soll man sagen, ein mittelmäßiges Spiel eigentlich gewesen, aber einfach, es ist so als Koop, hat es auch so gut funktioniert, dass du dann gleich über die Fehler hast können wegsehen. Und genau so, der Pinnacle ist dann das letzte gewesen, It Takes Two, wo so eine Sammlung von Minispielen eigentlich gewesen ist oder so. Ja, auf eine Art, oder? Es ist einfach ständig abgewechselt, was du gemacht hast. Und das ist ja, der Game Award hat es ja auch gewonnen dann, als das beste Spiel vom Jahr.
Gell, ist Game of the Year gewesen?
Einfach bei den Game Awards, ja.
Ja, bei den Game, ja.
Hat dagegen einige grosse Dinge gewonnen, das ist eigentlich eine Überraschung gewesen. Und ja, jetzt gibt es Split Fiction und du merkst einfach an allen Ecken, dass es noch besser ist. Also ich glaube eben zum Teil auch, weil es wird ja published von EA, obwohl sie sind ja, so viel ich weiß, unabhängig. Aber man hat das Gefühl, die haben noch so ein bisschen den Blankoscheck gegeben, weil es ist schon rein so visuell, ist es einfach gerade auf einem anderen Niveau. It Takes Two hat auch schon mega gut
ausgesehen. Hat schon mega schön ausgesehen.
Voll. Aber da ist jetzt einfach irgendwie, da hat es das Gefühl, die haben Budget zum Verlochen gehabt.
Ich habe nachgeschaut, It Takes Two hat sich auch 20 Millionen Mal verkauft. Also da lohnt es sich, in ein neues Game zu investieren, oder?
Genau, das heisst ja 40 Millionen Spieler, oder? Genau. Weil es muss nur eine Person kaufen. Du kannst es zusammenspielen, du kannst es auch Crossplay, also Cross-Plattform, also ich kann von PC mit Konsole spielen. So geil.
Mega gut. Eine Kopie und auf dem PC und du kannst es mit jemandem auf der PlayStation 5 spielen. Das ist so geil.
Aber ich glaube auch, man muss es auch machen, weil ein Game, das muss das zweite spielen,
ja, das stimmt, krass. Ja.
Aber gleich, heutzutage ist ja nichts selbstverständlich. Mhm. Und genau, es fängt an mit zwei Autorinnen, Mio und Zoe, wo sie werden irgendwo eingeladen zu so einem Silicon Valley, zu einem Tech-Guru und mit noch eine Handvoll anderen Autoren. Und in der Meinung, sie kommen jetzt endlich ihren Buchdeal über, weil es sind alles so Autoren, die noch nie, glaube ich, ein Buch veröffentlicht haben, weil sie einfach keinen Vertrag bekommen. Und es ist aber schon mega schnell klar, okay, da ist irgendetwas anderes im Gang. Und sie müssen dann in so, sie kommen dann so Anzug über, solche futuristische, und sollten in so schwebende Blasen steigen. Und die einen finden schon, okay, also, wo komme ich mit dem Buchdeal über? Das geht nicht. Die wehrt sich dann und dann stolpert sie in so eine Blase. Die Mio stolpert dann in die Blase, wo Zoe schon drin ist. Und dann vermischen sich ihre beiden Welten, weil die Maschine, die dient dazu, dir deine Ideen abzugen. So ein bisschen zum KI füttern. Wie es halt ist. Der KI klaut einfach Ideen von anderen. Und genau, und dann sind sie fortan das Zweite unterwegs. Und du versuchst dann halt einfach irgendwie rauszukommen wieder, oder? Und rennst dann sozusagen vor. Du findest dann so Glitches, so Fehler im System. Und es wechselt immer ab. Die Mio, die schreibt Science-Fiction-Geschichten und Zoe schreibt Fantasy-Geschichten. Und das ist einfach wie so ein bisschen aufgesetzt, das Thema. Aber du das hast ständig einen Wechsel zwischen irgendwelchen Cyberpunk-Blade Runner-mäßigen Level und dann so Harry Potter-Fantasy mit Drachen und Elfen und so. Mega geil. Hure abwechslungsreich. Und meistens spielst du wirklich im Splitscreen. Also du siehst auch das Splitscreen von deinem Kollegen, wo du spielst. Weil macht halt auch Sinn, weil du spielst ja immer zusammen. Und es ist halt wirklich so, es wechselt von Level zu Level eigentlich Setting und auch die Spielmechanik. Oder? Was immer gleich ist, dass du deine Figuren können zum Doppelgump machen und einen Dash. Und unter der Wand entlang rennen.
Also so ähnlich eigentlich wie ein Takes Two, oder? Das ist so das ähnliche Grundmoveset.
Genau. Und das hast du immer, das kommt oft vor. Und dann zum Beispiel eins von den ersten Level, dort bist du in so einer Fantasy-Welt und die Mio kann sich in so einen Affen wandeln und in einen Otter. Und der Otter, der kann halt schwimmen. Der Affe, der kann an bestimmten Orten klettern. Und Zoe kann so einen Ent, so ein Baumwesen machen und eine Fee. Und als Fee kommt sie an gewissen Orten, kann sie durchfliegen und als Ent kann sie gewisse Stellen manipulieren und dann musst du halt kombinieren, oder? Sie tut dann irgendwie eine Plattform bewegen, wo sie dann muss haben. Und ich habe die Mio gespielt. Ich kann mich dann dort durchkraxeln, mache dann vielleicht am Boden etwas kaputt. wo dann sie wiederum durchkommt. Und so kombinierst du die Fähigkeiten. Und am Anfang ist es eben noch relativ einfach und du hast auch Zeit. Hey, aber es wird dann schon noch verreckt mit so Absprachen, wo du in der Bewegung innen musst du zum Teil irgendwie, weißt, Portal aktivieren, wo jemand in der Luft muss irgendwie durchkumpen, du musst im richtigen Timing machen, musst wieder irgendwo etwas aktivieren.
Man muss wirklich zusammenarbeiten, oder? Hey, das ist so.
Also wir haben das ein paar Mal gedacht, der Kollege ist auch so ein klassischer Gamer, spielt viel. Und bei uns ist es jetzt wirklich easy gegangen. Aber wir haben schon immer gesagt, also das ist absolut kein Casual-Game.
Okay, also das ist ja noch ein bisschen anders. It Takes Two ist ja schon eher auf Casual ausgelegt gewesen, oder?
Finde ich eben nicht. Das habe ich auch probiert, mit meiner Freundin zu spielen, die sonst wenig gespielt und vor allem wenig mit 3D-Games-Erfahrung hat. Mhm. Und ich bin nicht weit gekommen.
Gerade die Bosskämpfe sind schwierig.
Ja, ja, voll. Auch wenn du viele Checkpoints hast und so, oder? Aber du musst halt gleich schaffen irgendwie. Du musst dich absprechen und im richtigen Timing. Deswegen auch, aber es muss schon jemand sein, der sonst viel gamet oder so ein bisschen eben das Gefühl hat und nicht viel muss überlegen, wie man das jetzt steuert. Es muss einfach passieren.
Mhm. Aber es ist so, Checkpoints sind unglaublich grosszügig. Und wenn zum Beispiel eine Figur noch lebt, dann die andere wird meistens gerade dorthin teleportiert.
Ja, und es braucht so, also schwer zu frustrierend, oder? Weil die so Absprachen. Ja,
hey, und wirklich, das ist generell geil. Das Game hat so ein Tempo. Es geht wirklich immer für sich, immer neue Ideen, immer neue Level. Und ständig bist du am Sagen, es ist so geil. Ey, das ist eine gute Idee. Hey, schau mal, wie das geil aussieht. Einfach, weißt du, wo so riesige so Fantasy-Welten mit riesigen Statuen und irgendwie. Und trotzdem kommst du einfach immer gerade für sich. Ich glaube, wir haben da zwei Stellen mal ein bisschen müssen überlegen, wo dann sind wir. Er war an einem anderen Ort gewesen wie ich und wir haben gewusst, wo es weitergeht. Und dann ist es sowieso. Da bewegen sich irgendwelche an einem Band, also an einem, wie so eine Seilbahn, bewegen sich so komische Kühlschränke und die drehen sich immer am einen Ort, aber irgendwie, wie komme ich jetzt dort durch? Weil es ist so eine Energiebarriere gewesen und dann haben wir nachher geschnallt, ich habe irgendwie so wie eine Bombe machen und habe sie müssen sozusagen ums Ganze umschicken und der andere hat sie müssen im richtigen Moment auslösen, damit die Barrieren aufgeht und dann kann er drüber gumpen. Hure verreckt.
Wow.
Und es hat das Coole ist, es wechselt ja Perspektiven ständig. Es ist, manchmal ist es Third Person, dann ist es irgendwie von der Seite, dann ist es wie so ein Jump-and-Run-Spiel. Einmal hat es so bis so Metroid-artige Kugeln und Teilszene wird es wie so ein Flipper-Spiel. Dann ist der eine Flipper, also weißt du, wirklich Flipper tut er bewegen. Und du musst nochmals schauen, okay, wenn ich jetzt drücke, geht es jetzt nach links. Shit, hast du einen Kollegen wieder einfach aus dem Level rausgespickt. Okay, ich muss zuerst drücken, dann geht es runter, dann kannst du drüber und ich lasse los. Oder es ist wie so mit der Schwerkraft, dass du merkst, du kannst wie an die Wand vom, wie soll man sagen, an den Hintergrund gumpen. Der Hintergrund geht dann plötzlich, weil der magnetisch ist und dann bewegst du dich über den Hintergrund und dann wieder Kopf über. Hey, es ist hure verreckt und das hat Ideen drin, wo eben, ich hatte geschrieben, das würde wie für 20 Games lange. Ich möchte die Games da aber nicht spielen. Ich möchte nicht das Game spielen mit einer Mechanik. Das wäre mir dann zu langweilig. Darum, es ist wie gut, geht es da nur so und so lang. Und genau, was auch noch mega geil ist, es hat immer so Nebenquests, so optionale. Und die sind dann immer in der anderen Welt angesiedelt. Das heisst, es ist wie so ein Unterbruch. Dann bist du in der Science-Fiction-Welt, dann hast du eine Nebenquest, wo dann, also eine Nebenstory ist, wo dann wieder in der Fantasy-Welt ist und umgekehrt. Grossartig. Dann machst du mal irgendwie Snowboard-Wettkampf oder bist irgendwie, keine Ahnung, ballerisch irgendwie auf Jetskis rum, während irgendein riesiger Tintenfisch befreist. Und es hat so viele Ideen drin.
Jetzt finde ich, in Text zu ist auch schon so gewesen, oder? So viele Ideen und alles, was du machst, steuert sich einfach sehr gut und funktioniert einfach. Das ist in dem Fall hier auch so, oder? Das finde ich noch so das Erstaunliche. Es ist so viele unterschiedliche Mechaniken und es funktioniert einfach alles perfekt, so wie es tut, oder?
Genau, das stimmt. Das muss man eigentlich auch noch hervorheben. Es fühlt sich nicht an wie so, sozusagen so eine Wegwerfidee.
Ja.
Es funktioniert wirklich, als wäre es ein fester Bestandteil von einem Game, wo das würdest du länger machen. Und weißt, das Gumpen ist mega präzise, es ist nie abgestürzt, es hat immer alles funktioniert. Und genau, und dann das Coole noch im Vergleich zum Letzten, wo mich wirklich das Ehepaar hat mich wirklich genervt, das ewige Gestritten, ja, dass ich es wirklich geskippt habe mit der Zeit. Und da sind sie einfach von Anfang an sympathisch. Und es hat sogar noch so, sie haben dann ihre eigenen solche Traumata, wo sie in ihren Büchern verarbeitet, wo das eine habe ich recht vorhersehbar gefunden, aber es passt in die Geschichte, es ist mega gut präsentiert und es ist wirklich nur, die eine bringt die ganze Zeit One-Liners. Immer! Also weißt du, wirklich so, keine Ahnung, es geht irgendeine Kugel auf den Kopf und dann bringt sie irgendwie irgendeinen Spruch dazu und du findest wirklich so, jetzt einfach heben. Heb sie doch einfach zwischendurch mal. Wirklich ein exzessiv, aber das ist wirklich das einzige Detail, das mich ein bisschen gestört hat, aber auch das ist... Sie sind wirklich cool. Ja, absolut. Brillantes Game, wirklich von A bis Z, also absolut fantastisch.
Okay, ich freue mich sehr drauf, ich muss nur noch einen Kollegen rekrutieren. Und weiss nicht, ich liebe es, dass das Highlighted die Koop-Spiele macht und es ist cool. Es gibt es fast nicht, so Sachen, oder? Aber es würde mich trotzdem interessieren, was sie wieder mal mit einem Singleplayer-Spiel würden machen. Weil die haben so viele Ideen und so viele Sachen, die sie geil können umsetzen. Es würde mich irgendwie auch wundern und reizen zu sehen, wie sie wieder mal ein Singleplayer-Game würden umsetzen.
Ja, weil die Hürde ist schon noch hoch. Also weißt, ich kann auch einem Kollegen sagen, hey, schau, ich muss ein Review machen. Also ich habe gefragt in den Chat, hey, wer hat Zeit?
Dann, das Commitment, ja.
Ja, wirklich, dann ist das Review. Man müsste es irgendwie bis 3 Tage vorher idealerweise fertig haben. Nachher bin ich dann einfach krank gewesen, dass ich nicht gamen konnte. Das war ein Scheiß gewesen.
Oder eben auch A Way Out hat jetzt Bock wieder durchzuspielen irgendwie, aber eben, es ist Aufwand. Ja, wer will mit mir die 10 Stunden oder 15 Stunden oder wie lange so immer es geht. Genau. Ja, das ist so der Vor- und Nachteil, die Magie und gleichzeitig halt eben das mit Aufwand verbunden ist.
Aber es ist wirklich, also für mich ist, also eins von der, also eben, ich habe darum wirklich mein Clickbait-Titel schon gewesen, nur das GTA wird es noch schlagen. Aber das meine ich wirklich so, wenn ich die Liste anschaue von diesen Games, die das Jahr sollen kommen, kann ich mir wirklich nur kein anderes Game vorstellen, wo ich würde sagen, ist für mich besser. Als vielleicht eben das GTA, weil es einfach so ein verdammtes 300 Millionen Koloss ist. Aber noch das andere Game, das auch ein gigantischer Erfolg ist, wo ich aber ein bisschen weniger fühle, aber vielleicht bin ich einfach nicht so in der Market für das. Monster Hunter Wild. Habt ihr mal eins von denen gespielt?
Doch, einmal habe ich ein bisschen eins reingeschnuppert. Aber wirklich nur vielleicht eine Stunde oder zwei. Und das hat mich irgendwie nicht so mega gepackt, ehrlich gesagt. Aber irgendwie habe ich obwohl ich es nicht gespielt habe, habe ich mitbekommen, es ist irgendwie ein hoher Hype. Oder es ist ein Hype geworden. Und vor allem jetzt, das Monster Hunter Wilds ist überall in meiner Bubble. Aber überall.
Also spielen es deine Kollegen?
Einige, ja. Es ist irgendwie wirklich, aber auch sonst, also ich meine auch Social Media Bubble und so. Es ist, als ob es das Game der Stunde ist. Und ich habe mich gefragt, ja, ist es das Game der Stunde? Oder
hey, ich meine, es ist sicher ein sehr gutes Game. Ich glaube einfach, ich habe auch das Monster Hunter Worlds,
genau. Das ist das letzte grosse, oder? Das ist der grosse Durchbruch, den sie eigentlich im Westen hatten. Ja. Das habe ich auch gespielt, für 10, 15 Stunden oder so.
Jetzt merke ich den Unterschied. Ich dachte immer so, warum ist das denn neu? Das heißt doch wie vorher, aber der Unterschied zwischen Worlds und Wild, der war mir zu gering.
Deswegen war es dann sehr ähnlich, also nicht optimal.
Und from World klingt grösser, aber Wild. Monster Hunter Wild, ich glaube ohne S. Und genau, es ist. Es ist einfach das Neueste, was sie so jetzt, glaube ich, noch mehr versucht haben, sich zugänglicher zu machen. Die grössten Neuerungen sind eben also die Welten. Nicht einfach, es hat nicht ständig Ladezeit, es ist jetzt alles eigentlich mehr oder weniger verbunden. Du kannst eigentlich überall fließend von A nach B laufen. Was ich schon immer sehr nervig gefunden habe, weißt du, du bist im Camp, du willst auf Monsterjagd gehen, dann musst du laden, gehst wieder zurück, musst wieder laden und da kannst du einfach von deinem Camp kannst einfach losreiten. Und genau bei Reiten, weil du so ein Reittier, wo es wie so heisst, aus Final Fantasy, die
Chocobos.
Ja, genau, wie ein Chocobo sieht es aus. Und du hast auch wieder dein Katzenviech dabei, wo mitkämpft, wo du übrigens kannst auswählen, die Sprache. Ich habe es einfach nur miaut. Nachher miau, 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 miau. Und so schwätzt es. So schwätzt es einfach.
Ich würde miauen.
Recht lustig. Und ich meine, das Highlight sind die Monster, oder? Das war schon immer so gewesen. Die sind einfach, erstens, das ist schon noch cool. Die ganze Welt wirkt jetzt schon auch ein bisschen lebendiger. Also weißt du, einfach weil die Tiere, die sind dann zum Teil so auf Wanderschaften und die reagieren dann miteinander, kämpfen miteinander. Das wirkt tatsächlich so lebendig und macht es einfach interessanter, dort dann auf Jagd gehen. Und die Kämpfe sind halt auch schon, die sind immer so hure wuchtig gegen die riesigen Monster, die einfach komische Kreuzungen von. Man hat manchmal schon das Gefühl, in einen AI-Generator wirft einfach irgendwie vier Monster drin und dann kommt das raus. Also ich finde es manchmal schon ein bisschen wild zusammengewürfelt. Und hey, ich habe vielleicht jetzt 15 Stunden gespielt. Das ist ja für so ein Game nicht viel. Aber ich habe, weiß nicht, vielleicht schon 20 Monster oder so, schon relativ viel umgebracht. Obwohl es nämlich immer so tun, so, oh, wieso tun die bösen Monster uns immer angreifen? Und du findest immer so, es sind nicht mehr die, die einfach rausgehen und einfach alles abmetzeln, weil das eint, das ist eben das Böse. Das ist das Gute. Das ist das Böse. Und das Spielprinzip ist ja so, du gehst einfach hin, metzelst die Monster ab und aus diesen Teilen kannst du dir deine Waffen, neue Waffen machen, bessere Waffen, Ausrüstung und so. Und das sieht immer alles verdammt abgefahren aus. Ich kämpfe übrigens mit so Dual Blades. Du hast so die eine Person können fragen, sozusagen hast du mir einen Tipp und dann kannst du ein paar Fragen beantworten und dann empfiehlt sie dir ein paar Waffen.
Das ist eine ganz verreckte Waffe, oder? Irgendwie so riesige Teils, die du kannst benutzen und Schusswaffen und Bogen und so.
Ich finde eben schon die Dual Blades, ich weiß nicht, die ein bisschen langweilig sind. Weil bei mir ist so, ich bash schon einfach drauf. Ich habe zwei Angriffe oder manchmal drücke ich es ja gleichzeitig, aber ich hau einfach ein bisschen drauf.
Das sind Noob-Waffen sicher.
Vielleicht, ja, wirklich. Ich möble einfach drauf. Du siehst jetzt neu, weil du siehst ja keinen Lebensbalken. Das ist das Spezielle bei diesem Game. Es ist einfach immer so, dass sie dann etwa zweimal wegrennen, die Monster, dann musst du wieder nachlaufen. Und dann, wenn sie sich schon gemütlich irgendwo abgehockt haben, dann haust du wieder drauf. und genau, du siehst jetzt neu so die Wunden und die kannst du eben anvisieren, das hast du früher nie können. Mhm. Und so kannst du eben, kommst dann schneller zu den Ressourcen, die du brauchst. Oder? Es ist eigentlich wie im oder umgekehrt. Horizon Zero Dawn wird sie ja nicht mehr hier abgeschaut haben. Aber dort musst du auch so wie gewisse Stellen abschiessen und nur dann kommst du die Ressourcen über. Das ist schon ähnlich. Haust du mir den Schwanz ab, damit du noch einen schönen Helm daraus bauen kannst. Hey, ja, alles recht.
Viecher. Ja. Aber eben, es wird nicht mit dem gespielt, dass es eigentlich etwas Schlimmes ist, was du machst, sondern du bist im Recht, oder? Also, es ist einfach.
Ich habe schon das Gefühl,
ich bin ein Monster. Du bist ein Monster Hunter. Hallo?
Ich finde auch die Story. Ich weiß nicht. Also, mittlerweile gibt es ja. Ich finde sie so verpfüchs. Du bist einfach irgendwelche Reisende und die einen sind überfallen worden von einem Monster und dann ist so ein Golf dabei. Ich weiß wirklich, ich finde es so belanglos. Einfach,
weil das hat der Cassie im Review auch geschrieben, die Story absolut für nichts ist. Also, sie hat sich noch beschwert gehabt, dass sie viel zu viel Zeit in den Menüs hat müssen verbringen. So eine Vorbereitung für einen Kampf. Ist dir das aufgefallen? Oder?
Hey, eben, ich bin ja noch nicht so weit drum. Bei mir ist ich finde alles noch recht einfach. Ich hole auch aber oft die Verstärkung. Du kannst ja mit anderen spielen.
Spielst du online in dem Fall?
Nein, ich bin in Lobbys, aber irgendwie kommen nie welche und dann kommen einfach so die AI-Companions. Okay. Aber die sind voll easy. Und ich kämpfe einfach mit denen, weil ich habe es eh immer nicht so geil gefunden, wenn die Kämpfe 3/4 Stunde gegangen sind. Das ist mir viel zu lang. Und jetzt gehen es vielleicht eine Viertelstunde.
Ach, das ist vorher so gewesen?
Ja. Okay. Und du hast ein Zeitlimit. Also weißt du, wenn du es nicht schaffst in dieser Zeit, dann ist die Jagd vorbei und dann hast du Pech gehabt.
Geil. Nein.
Und das ist mir auch schon passiert. Dann bist du 55 Minuten und dann...
Für nichts.
Dann ist es nicht geschafft. Und wirklich, das schleift mich völlig. Und ich gehe einfach hin und ich möble einfach drauf. Und eben genau das ist das, was ich jetzt... Darum habe ich jetzt Dinge gestern zum Beispiel nicht mehr gespielt. Ich kann sagen, ich finde es ein bisschen repetitiv. Ich gehe einfach hin, möble das Monster runter, dann gehe ich zurück, dann baue ich etwas, dann gehe ich wieder rum und dann haue ich wieder alles kaputt. Und ist lustig, sieht cool aus und so, aber ich finde es jetzt auch nicht... Eben, für mich ist es jetzt nicht so eine so außergewöhnlich. Und ich habe mich auch noch recht darauf gefreut.
Aber ist Wild im Vergleich zu World jetzt irgendwie etwas komplett anderes? Oder ist es einfach wie Horizon 1, Horizon 2, wo alles ein bisschen besser, neuer...
Genau, es ist alles ein bisschen streamlined. Aber es ist vor allem immer noch... Also weißt, hey, du drückst irgendeine Taste, dann hast du 4 Menüs auf, weil du hast irgendwie x verschiedene Sachen, die du kannst nehmen. Du kannst jetzt immerhin zum Beispiel wie so automatisch das beste sozusagen Gegenmittel nehmen. Weißt, wenn du vergiftet bist, musst du nicht aus der ganzen Liste das Gegengift nehmen. Das nimmt es dann einfach. Hey, aber weißt, bis du amigs checkst, dann habe ich einen Tränk nicht mehr gehabt, bis ich irgendwie herausgefunden habe, wo ich die auffülle wieder. Also weißt, so, es hat 1000 Sachen. Du musst ja dann unterwegs deine Waffen schärfen und aber eben, es hat praktische Sachen. Du kannst beim Reiten mit so einem Lasso einfach das Zeug einsammeln. Du kannst einfach so Pflänzchen und so einsammeln.
Das ist geil.
Hey, und eben die Welt sieht gut aus. Es ist so, die Grafik ist ja die RE, Resident Evil Engine. Die macht schöne Sachen, hat aber auch irgendwie, ich finde, die ist ganz eigenartig. Manchmal ist es wie so ein bisschen blass und so ein bisschen körnig. Und ich verstehe es nicht. Es ist einfach eine komische Engine, finde ich.
Ich glaube, die ist auch nicht wirklich gemacht für so grosse Open-World-Sachen. Yeah. Irgendwie, oder? So. Ja, ich habe gelesen, dass es ein Performance-Problem hat auf dem PC. Ist dir irgendetwas aufgefallen?
Ja, gut, jetzt mit der 5090 habe ich da 150 Frames. Da metzel ich mich durch. Ich habe eben gehört, das läuft selbst für PS5 Pro nicht super.
Ja, dort sieht es einfach, ist das Upscaling, glaube ich, einfach nicht optimal. So.
Also eben scheinbar ist wirklich, das Game läuft generell, glaube ich, einfach nicht sehr gut. Und bei den Konsolen limitiert es dann einfach auf, ist jetzt auf 30 auf der normalen? Ich weiß es gar nicht. Fände ich jetzt extrem
ätzend. Nein, ich glaube, auf der normalen hat es so 60, aber der sieht einfach extrem scheiße aus. Und auf der PS5 Pro sieht er okay aus, der auf 60.
Aber ich habe das auch gehört, dass es auf dem PC Performance-Problem hat. Aber
irgendwelche komische, Frame-Rate-Stutters, wo man sich nicht erklären kann. Wegen irgendwelchen Programmen, die im Hintergrund laufen.
Ja, das würde mich nicht wundern, ja. Also, aber ja, du kannst einfach Leistung anwerfen und... Aber ja, hey, nein, also ich meine, es ist offensichtlich ein gutes Game. Ich glaube, mich hat es jetzt einfach gar nicht so mega abgeholt, aber hey, cool gemacht, eben riesige Huren Monster kannst verprügeln und eben, ich glaube, wenn du Monster Hunter Watch und vor allem noch andere hast, die es gamen, ist es eh lustig. Es ist halt eben auch so, das Zusammengamer ist nicht ganz so einfach. Du musst immer zuerst so eine Jagd anfangen und erst dann kannst du, glaube ich, die Leute einladen. Es ist halt auf eine Art dann ein bisschen umständlich. Also, es ist halt nicht gerade so seamless wie ein MMO, weißt du, einfach kannst zusammen. Ja. Aber es geht schon. Genau. Das ist Monster Hunter Wild. Ich glaube, Wild.
Und, ich glaube, es ist Wild.
Vielleicht. Ja, das ist gut. einmal das. Ich wüsste welches. Ja. Gut. Also, dann wären wir am Ende von dem Podcast. Dann danke ich euch vielmals fürs Mitmachen und allen fürs Zulassen. Und bis in einer Woche. Tschüss miteinander.
Tschüss.
Ciao.